Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, euer Praktikum für die Ohren. Wie immer versuchen wir euch verschiedene Berufe näher zu bringen. Heute haben wir wieder einen Gast für euch und das ist ein Job, glaube ich zumindest, wir haben uns da vorher nicht drüber unterhalten, den man nicht einfach so, der nicht so eine Standardausbildung ist, gehe ich mal einfach von aus. Ist das richtig?
Standard, nein, aber inzwischen der Zeit entsprechend.
Okay. Dann würde ich sagen, stell dich doch bitte einfach mal vor. Wer bist du, was machst du und worüber reden wir heute?
Klasse. Ich bin Elena Diekhoff und ich bin Hypnosetherapeutin und arbeite als Hypnocoach. Bedeutet, ich helfe Menschen in verschiedensten Lebenslagen mit Herausforderungen aller Art. Heißt zum Beispiel Menschen, die unter Flugangst leiden, oder die Angst haben, vor die Tür zu gehen oder die eine Rauchentwöhnung machen möchten. Also ich helfe Menschen, die ohne Diagnose Hilfe brauchen.
Die ohne Diagnose Hilfe brauchen.
Zwei von den Punkten, die du angesprochen hast, treffen auch 1:1 auf Herr Wilken zu. Das ist schön.
Ja, vielleicht.
Ja, ja. Okay, ich bin gespannt.
Naja, Flugangst und Rauchentwöhnung. Aber Flugangst, da hilft natürlich auch, wie heißt das?
Diazepam, oder?
Ja, Diazepam.
Ja.
Und beim Rauchen, wie geht's dir nach der Einnahme? Kommst du auch klar und fokussiert wieder an?
Nein, also ich bin letztes Mal geflogen vor, weiß ich nicht, 6 Jahren. Da habe ich es nicht gebraucht. Also doch, ich hätte es gebrauchen können, aber ich habe es einfach nicht genommen. Aber... Ja, Fliegen ist halt so, das ist halt nichts Natürliches, das macht man einfach nicht. Man steigt nur ins Auto und fährt damit im Urlaub, man fliegt nicht weg.
Naja.
Okay.
Aber du weißt schon, ja? Oh.
Nee, mach
du weißt okay. Aber schon, dass Autofahren an sich gefährlicher ist als Fliegen.
Ja, ich weiß auch, dass man mit dem weißen Hai zu tauchen nicht so gefährlich ist, statistisch gesehen. Trotzdem habe ich da wenig Lust drauf, muss ich sagen.
Okay.
Touché, also, ja.
Theoretisch ist es ja gefährlicher, mit einer Kuh über eine Kuhweide zu gehen, als ein Hai einen angreift. Trotzdem würde ich die Kühe bevorzugen. du bist Hypnotherapeutin. Ist das ein geschützter Begriff? Also muss man da einen richtigen Abschluss für haben und dies und das und jenes für gemacht haben? Wie Psychotherapie oder?
Ein Studium habe ich dazu nicht absolviert.
Ja.
Aber eine Ausbildung gemacht.
Eine Ausbildung.
Und ein Zertifikat am Ende erhalten, also oder 3 Zertifikate erhalten am Ende. Also man muss schon ein bisschen Arbeit reinstecken und es gab ein Auswahlverfahren, ob ich geeignet bin oder nicht.
Wie sieht denn dieses Auswahlverfahren aus? Was muss man ja dafür können?
Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen, was sie direkt auswählen, wer nicht darf. Mhm. Jedoch hatte ich so ein 3/4-Stunden-Telefonat mit den Ausbildern.
Okay.
Denn ich habe diese Ausbildung zur Corona-Zeit abgeschlossen, bedeutet, alles fand online statt. Das war für mich super praktisch, denn diese Ausbildung hätte sonst in London stattgefunden.
Ach.
Denn der Name davon ist Rapid Transformational Therapy. Das heißt, ich habe die ganze Ausbildung in Englisch gemacht.
Ja.
Und ja, so war es für mich super praktisch, denn ich konnte die meisten Inhalte online lernen und bin dann lediglich für Seminar und Abschlussprüfung und Vertiefung nach damals Amsterdam geflogen später und habe dann dort im Seminar selbst mit den anderen Teilnehmerinnen die Prüfung gemacht.
Was sind so Lerninhalte? Was lernt man da so? Was muss man da können? Du musst ja einen hypnotisieren können, schon mal gehe ich davon aus.
Genau. Also natürlich geht es erstmal auch um die Theorie. Was ist Hypnose? Wie viele verschiedene Arten von Trance gibt es? Was ist Trance? Was gibt es zu beachten? Wie fühlt sich Hypnose an? Wie fühlt sie sich nicht an? Wer darf nicht hypnotisiert werden? Welche Anzeichen gibt es dafür, dass eine Person in Trance ist? Welche Mythen gibt es? Was stimmt daran, was nicht? Und natürlich dann, wenn man weiß, mit wem man nicht arbeitet, ist auch die Frage, was kann ich denn damit alles machen? Und wie kann denn das aussehen? Und warum funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert unser Unterbewusstsein? Ja. Wieso kann Hypnose darauf zugreifen? Und wie ist es möglich, dass Erfahrungen, die wir zum Beispiel in der Kindheit gemacht haben, die mit Emotionen verknüpft sind, dass wir diese lösen und daraufhin eine Person, die zum Beispiel Angst hatte vorm Fliegen, nach dieser Trance-Erfahrung in der Lage ist, in ein Flugzeug zu steigen und sich wohlzufühlen.
Also ist halt auch viel Psychologie, gehe ich von aus. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist auch viel Psychologie, oder?
Ja, es geht ja um Sprache. Also ich denke, alles, was mit Sprache zu tun hat, hat auch in gewissem Rahmen mit Psychologie zu tun.
Ja.
Es gibt ja aber auch Grenzen. Also es gibt Grenzen. Man kann ja zum Beispiel nicht mit psychischen Störungen arbeiten.
Okay.
Weil dafür sind einfach Psychotherapeutinnen da.
Ja.
Die sind dafür ausgebildet, die haben dafür jahrelang studiert, die wissen bestens, was wirklich im Krankheitsfalle relevant ist.
Ja.
Und ich könnte ja auch mehr oder weniger Menschen einen Schaden hinzufügen, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Person mit Schizophrenie auf einmal mit Hypnose begegnen würde.
Warum? Wieso würde da vielleicht Schaden entstehen?
Weil diese Person ja verschiedene, wie nenne ich das denn jetzt? Ich bin ja in dem Bereich gar nicht ausgebildet, aber verschiedene Persönlichkeiten so gesehen hat. Und wenn ich jetzt mit dieser Person in Trance gehe und sie erinnert sich an etwas aus einer anderen Persönlichkeit und geht in diese Erfahrung mehr oder minder einfach, weil sie so entspannt ist und sich wohlfühlt, rein und fühlt da rein und guckt, was war denn da. Und dann nimmt sie diese Rolle wieder ein. Und ich war zum Beispiel nicht darauf vorbereitet oder habe es nicht gemerkt und plötzlich sitzt da vor mir ein Kind.
Ja.
Keine Ahnung, 3-4 Jahre alt.
Ja.
Und ich schaffe es nicht, diese Person aus der Rolle wieder rauszubekommen. Und sie kommt aus der Trance und ist dann wieder in dieser kindlichen Wahrnehmung drin.
Ja,
dann habe ich mehr oder weniger eine erwachsene Person, die vielleicht wegen einer Rauchentwöhnung kam, in einen Zustand verbannt, in dem sie auf einmal wieder ein Kind ist und vielleicht nicht mehr rauskommt für eine Weile.
Okay.
Je nachdem, ne? Also es geht einfach zu tief.
Kann ich nachvollziehen. Dann habe ich das verstanden. Nur, das ist nicht Schizophrenie, das ist multiple Persönlichkeitsstörung. Aber das ist ja egal. Okay, das heißt, Menschen mit psychischen Erkrankungen sollte man allgemein nicht hypnotisieren oder sollte man nicht hypnotherapieren?
Sollte ich nicht hypnotherapieren? Ich denke, als ausgebildete Psychotherapeutin mit einem zusätzlichen Abschluss in der Hypnose ist das eine ganz andere Geschichte. Da ist bestimmt viel möglich.
Ja.
Aber da bin ich raus. Also wo schwere Erkrankungen anfangen, bin ich raus. Damit arbeite ich nicht. Mhm. Sondern ich arbeite mit gesunden Menschen, die einfach Herausforderungen haben.
Okay.
Denn zum Beispiel jetzt, um eine Angst vorm Autofahren zu lösen, braucht es nicht immer einen Psychotherapeuten.
Ja. Ich hab einen guten Kumpel, der hat mit Hypnose aufgehört zu rauchen. Mhm. Der hat aufgehört zu rauchen tatsächlich vor, ich glaube, 10 Jahren oder 8 Jahren. Aber er sagt trotzdem, Schmacht hat man trotzdem zwischendurch noch. Also der sagt schon, wenn du so auf Partys bist und dann wird geraucht, dann denkt er sich so, boah, könnte schon so eine mitrauchen, aber macht er ja nicht. Aber das finde ich schon, aber das klappt nicht bei jedem, oder? Das muss man ja auch wollen. Du kannst jetzt einen Raucher, der gar nicht aufhören will, nicht sagen, du hörst jetzt auf mit Hypnose und dann hört er auf.
Nee, wenn du nicht willst, dann kann ich überhaupt nichts tun. Also wenn du mich jetzt bitten würdest, zu einer fremden Person auf der Straße zu gehen und zu sagen, hey, sag mir dein Thema, ich löse das jetzt sofort auf und die Person will das gar nicht, dann passiert da nichts.
Ja, okay. Also ist er doch schon mit, man muss das wollen.
Ja.
Aber ist ja in Psychotherapie nicht anders. Das muss er ja auch wollen. Kann jeder Mensch, wenn er es zulässt oder wenn er es will, hypnotisiert werden?
Jede Person kann hypnotisiert werden, ja. Es ist möglich, denn jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Also jede Person, die tagträumen kann, jede Person, die zum Beispiel beim Fernsehen so ein bisschen abschweifen kann und in den Bann gezogen wird und dann nicht mehr reagiert. Jeder kennt es vielleicht entweder von sich selbst oder von Kindern. Bei Kindern ist es sehr stark ausgeprägt. Wenn die so den Kopf schräg halten, der Mund klappt auf, sie gucken so gläsern nach vorne und sind völlig in diesen Film eingesaugt und man würde sie jetzt ansprechen und sagen, hey, es gibt Abendbrot, und die reagieren nicht mehr. Und du sprichst sie an und sie reagieren immer noch nicht. Dann sind die einfach in Trance. Denn Trance ist ein natürlicher Zustand. Also wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel alle, die jetzt einen Führerschein haben und öfter mal Strecken routiniert gefahren sind.
Yo!
Du steigst in dein Auto und du fährst und auf einmal, du bist in deinen Gedanken beim Einkauf oder in deiner Beziehung oder in deinen Aufgaben und dann kommst du an und du weißt überhaupt nicht, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du hingekommen bist, aber du bist da.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann warst du im Haus. Mit Sicherheit auch.
Ja, klar. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, ne?
Ja, auf einmal bist du da.
Wenn ihr das könnt, dann seid ihr auf jeden Fall hypnotisierbar.
Okay. Weil es gibt doch auch Menschen, die sagen, mich kann man nicht hypnotisieren. Aber das wahrscheinlich einfach nur, weil sie es nicht wollen.
Ja, A, weil sie es nicht wollen und B, dadurch, dass man sagt, das geht bei mir nicht, schafft man ja schon die Blockade, dass es dann nicht möglich ist.
Okay.
Es geht natürlich auch, manche Menschen haben auch einfach nur dieses Bild von einer Showhypnose.
Genau. Das
bedeutet ja mal diese Angst davor, dass irgendjemand vermeintlich die Kontrolle übernehmen würde.
Und dich in einen Huhn verwandelt.
In einen Huhn, in ein Auto, in was auch immer, genau. Dass man sich so richtig zum Hampel macht auf der Bühne. Aber bei einer Showhypnose ist es tatsächlich so, dass Menschen im Vorfeld wie ausgewählt werden. Die müssen durch ein Auswahlverfahren. Das heißt, alle, die wollen, die es interessant finden, können im Vorfeld sich testen lassen.
Okay.
Durch sogenannte Suggestibilitätstests.
Wer kennt das nicht?
Das sind so einfache Tests, indem man Menschen zum Beispiel sagt, hey, stell dir vor, dass du in deinen Handflächen Magnete hast. Und dann streckst du diese Handflächen vor dir auf Schulterhöhe aus und guckst dabei zu, wie schnell deine Handflächen voneinander durch diesen Sog der Magnete angezogen werden. Wenn das zum Beispiel gut funktioniert und die Person reagiert wirklich auf diese Suggestion, auf diese Worte, sieht man, aha, die Person kann sich leicht fallen lassen. Die kann leicht, wenn sie sich etwas vorstellt, ihren Körper dazu bringen, dass er das auch macht, dass er das wirklich fühlt.
Okay.
Ja, die Psychomotorik ist gut eingestellt.
Ja.
Die Personen, die da schnell reagieren, sind suggestibel. Es gibt verschiedene Tests. Also das war jetzt nur ein kleines, einfaches Beispiel, was man sich gut vorstellen kann. Aber es gibt da verschiedene ähnliche Tests, wo Menschen sich einfach etwas vorstellen.
Mhm.
Und wenn sie gut darauf reagieren, dann sind sie bereit für die Bühne. Wenn sie nicht so gut darauf reagieren, weil sie einfach sich das nicht so gut vorstellen können oder Angst haben vor einem Kontrollverlust oder zu sehr in den Mythen hängen oder die Bilder von Disney kennen, wo zum Beispiel Mowgli von einer Schlange hypnotisiert wird, sitzt dieses Bild so tief, dass sie sich da nicht fallen lassen können. Und die würden dann nicht geeignet sein, um auf die Bühne zu gehen.
Ah, so. Okay, also werden die vorher ausgesucht. Aber ist es also schon möglich, Menschen dann in Huhn zu verwandeln, oder?
Wenn die Person kann sich temporär dafür entscheiden, dass sie der Suggestion, also dem Hinweis folgen möchte, dass sie sich jetzt wirklich fühlt wie ein Huhn. Und dann geht sie bewusst in den Kontrollverlust und sagt, geil, ich mach das jetzt. Ich folge jetzt diesem Huhnimpuls. Ich kann das endlich voll und ganz ausleben.
Aber
und
der,
dann ist die Person temporär ein Huhn.
Ja, geil.
Aber die könnten auch schon bewusst sagen dann so, nee, ich mache hier nicht einen auf Huhn. Das wird nicht funktionieren. Okay.
Ja.
Weil das sieht ja in dem Fernsehen mal anders aus. Die machen ja einmal Schnips und zack, bist ein Huhn. Oder ein Hund oder wie
das
auch immer.
Richtig. Die Person wurde ja aber auch darauf vorbereitet, dass sie in der Zeit, in der sie auf der Bühne ist, diesen Anweisungen Folge leisten möchte.
Okay.
Und dann ist sie so, oh ja, ich möchte unbedingt diese Erfahrung jetzt machen.
Das ist
und
gar
wenn
nicht
diese...
so kompliziert, ne?
Wie bitte?
Das ist gar nicht so unkompliziert.
Inwiefern, also, das meinst du?
Da spielen ja ganz viele Ebenen mit, bis das dann funktioniert, so wie man das dann möchte. Also darauf einlassen, vorbereiten und... ich dachte immer hier, bei diesen Shows siehst du halt, da wird natürlich eine Person aus dem Publikum ausgewählt, die davon nichts wusste und dann schnipst der Typ einmal und dann, wie gesagt, bist ein Huhn oder kannst nicht mehr laufen oder sonst irgendwas. Das ist ja anscheinend nicht so, das meine ich. Da spielen halt ganz viele Ebenen eine Rolle, bis das so funktioniert.
Ist richtig. Es muss vorher geschaut werden, ist diese Person bereit, sich dem Ganzen hinzugeben.
Mhm.
Wenn eine Person sehr suggestibel ist, dann geht das schon sehr schnell. Dann braucht es gar nicht so viel Vorbereitung. Dann redet man ein bisschen, sagt, worauf sie reagieren soll, möchte, darf, kann. Und dann geht es los.
Okay.
Aber das sind halt sehr wenige Menschen.
Okay,
also ich glaube, 5 bis 10 oder 20%, ich weiß nicht mehr genau, müssen wir nachgucken, sind so suggestibel, dass es super schnell funktioniert. Aber ich meine, Manipulation bzw. Suggestion finden ja immer und überall im Alltag statt. Ich meine, jeder Mensch, der Werbung sieht, weiß, Suggestionen sind überall gegeben.
Ja.
Jede Werbetafel suggeriert uns, wir wollen dieses oder jenes Produkt. Alle kennen die Werbeanzeigen von McDonald's und Co. Und die sagen uns, oh ja, wenn ihr dieses Produkt kauft, dann werdet ihr euch wohlfühlen oder ihr fühlt euch verbunden oder Zigarettenwerbung von früher, ihr seid frei und lebendig und wild.
Ja.
Und auch das sind Suggestionen, ne? Das geht in unser Hirn hinein.
Ja, wobei das stimmt schon, ne? Also,
ja, da ist schon was drin. Ist, ne?
Ich bin ja sehr anfällig für so Werbung, muss ich sagen. Bei mir wird es dann direkt gekauft. Okay, lass uns mal auf den Beruf zurückgehen. Wie sieht die Ausbildung dazu aus? Wie lange geht die? Was muss man dafür alles machen? Was sind so Themen, die man lernt?
Also, ich habe ein Jahr damit verbracht und habe, wie gesagt, zum Beispiel verschiedene Trance-Tiefen erlernt, erkannt, verstanden. Ich habe besonders diese Technik, also mit der Technik haben wir am allermeisten Zeit verbracht, weil es ja doch relevant ist, dass du das Handwerk gut verstehst, damit du nicht irgendwelchen Schaden anrichtest und Menschen irgendwie in Tiefen ihres Unterbewusstseins leitest, wo sie am Ende keinen Nutzen von haben. Weil natürlich kann ich eine Person anleiten und dann geben wir diesen Trance-Zustand und dann suchen wir nach irgendwelchen Auslösern und Emotionen. Und wenn ich dann aber den Raum nicht gut halten kann und der Person nicht geben kann, was sie braucht, oder der Person nicht sagen kann, was sie jetzt tun könnte oder welche Ressourcen sie hat, um ihr Problem zu lösen, dann ist das Ganze irgendwie Quatsch. Also dann hatte die Person zwar einen tiefen, entspannten Zustand und dann haben wir so ein bisschen gewühlt, aber dann kommt sie nicht mehr raus aus der Trance und denkt so, okay, ich kann jetzt alles schaffen und ich bin in der Lage, meinen Alltag leichter zu bestreiten, sondern dann denkt sich die Person, was für eine Geldverschwendung, ich habe darauf keine Lust.
Was kostet, ich sag jetzt mal, wie machst du das denn? Ist das eine Therapieeinheit von 12 Stunden oder von einer Stunde oder wie plant man sowas? Ich komme jetzt zu dir und sag, pass auf, ich habe Flugangst, aber ich möchte unbedingt nächstes Jahr auf Malediven. Was machen wir jetzt?
Klasse. Da würde ich erstmal dich zu einem Vorgespräch einladen und mit dir gucken, hast du irgendeine der Kontraindikationen und würde dir, was ich natürlich jetzt hier erzählen werde, aber ansonsten erstmal erklären, wie es überhaupt abläuft und ob das für dich stimmig ist, ob du dich wohlfühlst. Ja. Und ich würde auch herausfinden, einfach in diesem Gespräch, fühlst du dich mit mir wohl? Fühle ich mich mit dir wohl? Können wir so überhaupt zusammen arbeiten? Denn für diesen Trance, für diesen Hypnosezustand ist es relevant, dass eine Vertrauensbasis gegeben ist.
Ja.
Ohne Vertrauen funktioniert ja gar nichts. Und in diesem Gespräch finden wir dann halt heraus, okay, du fühlst dich wohl mit mir, ich fühle mich wohl mit dir, du hast jetzt keine Kontraindikation, wir können zusammen arbeiten.
Ja.
Dann würde ich dir einen Fragebogen zuschicken, wo ich dir einfach Fragen zu deinem Thema stelle. Damit du dich schon mal ganz klar damit auseinandersetzen kannst, was du willst, wie das aussieht, wie es nicht aussieht, worin dich diese Flugangst hindert und so weiter. Damit du quasi der Experte bist auf deinem Gebiet und ich genau weiß, wo bei dir der Schuh drückt. Natürlich sind da auch Stammdaten drin, damit ich dich zuordnen kann.
Ja.
Und das, was überall stattfindet, ne? Datenschutzerklärung und Co. Die ganzen rechtlichen Hinweise bekommst du auch zugeschickt. Und dann bekommst du noch einen Zugang. Ich habe nämlich Vorbereitungsvideos gedreht, um Klientinnen darauf vorbereiten zu können, was Trance, was Hypnose alles ist, wie das Unterbewusstsein funktioniert und so weiter. Denn je aufgeklärter ein Mensch ist, umso leichter wird es fallen, in diesen Trance-Zustand zu kommen. Und je mehr du dann zum Beispiel meine Stimme schon kennengelernt hast, mich als Person erlebt hast in den ganzen Videos, dann bin ich dir vertraut. Und wenn ich dir vertraut bin, wird es dir auch leichter fallen, mit mir zu arbeiten. Und wenn du dann dieses Programm durchlaufen hast und ich deinen Aufnahmebogen bekommen habe und weißt, hey, okay, das ist das Thema, das willst du, da geht's hin,
dann
haben wir nochmal ein Vorgespräch, weil in all diesen Informationen und all diesen Themen kommen Fragen auf. Wir sind ja Menschen, wir sind neugierige, wissbegierige Wesen, die alles verstehen wollen. Und in diesem Vorbereitungsgespräch kannst du dann all deine Fragen loswerden. Es wird nochmal so ein bisschen Feintuning betrieben. Was genau willst du hören? Was brauchst du? Wo geht's hin? Und dann treffen wir uns im nächsten Gespräch, also im nächsten Termin, für diese Hypnosesitzung. Die geht 2 Stunden, also bis zu 2 Stunden. Es kann nochmal kürzer gehen, aber oft werden diese auch ausgeschöpft.
Ja.
da machen wir, in kurz gesagt, wir gucken einmal rein, was ist da los, wo kommt dieses Thema her. Wenn wir das entdeckt haben, wird geschaut, welche Bewertungen sind da dran, welche Gefühle, welche Emotionen. Wieso empfindest du zum Beispiel jetzt, um beim Fliegen zu bleiben, dieses Fliegen als gefährlich? Welche Ursprungserfahrung hat dazu geführt? Ja, weil es ist sehr unterschiedlich. Oft können wir uns erstmal nicht klar daran erinnern, woher jetzt diese Angst kommt. Und es könnte aber sein, dass du zum Beispiel als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass du mit dem Abgeben von Kontrolle nicht klarkommst, dass du da mal Angst bekommst. Ja?
Okay, ja.
Und dann finden wir das heraus, dass es eigentlich eine kindliche Erfahrung ist und denkst du, oh nee, sobald ich irgendwie diesen Kontrollverlust habe und ich kann nicht raus und ich fühle mich eingeengt, dann geht gar nichts mehr. Dann könnte man schauen, welche Ressourcen hast du jetzt? Ja, was kann ich dir jetzt geben oder was kannst du jetzt dir selbst geben, um das Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen? Oder, ja, je nach Person, herauszufinden, dass eigentlich Kontrolle auch eine Form der Illusion ist. Und wir können ja das Wetter nicht kontrollieren. Wir können das Verhalten anderer Menschen nicht kontrollieren. Wir können auch unser eigenes Verhalten manchmal nicht kontrollieren. Also ist Kontrolle auch eine Illusion. Und dann ist es relativ schön herauszufinden, ah, warte mal, ich habe ja Resilienz. Ich kann mit den Eindrücken, die mir begegnen, wunderbar umgehen. Ich bin Situation gewachsen. Ich kann reagieren. Ja? Ich kann wahrnehmen, was ich brauche, was ich nicht brauche und so weiter.
Okay.
Und wenn du den Punkt, wo dein Körper resoniert, wo du merkst, ah, jetzt fühle ich mich stark, jetzt fühle ich mich motiviert, jetzt fühle ich mich der Situation gewachsen, das nehmen wir, das wird verankert. Da wird geschaut, durch welchen Körperanker oder durch welches Mantra oder durch welche Worte kannst du dir dieses Gefühl zurückholen. Das wird gefestigt und vertieft. Und dann bekommst du, gerade diese Therapieform, die ich gelernt habe, ein Hypnose-Audio aufgenommen. Das wird noch in der Sitzung stattfinden. Und da haben wir dann vorher ja im Vorfeld im Gespräch schon geklärt, was da drauf soll, was du hören möchtest. Und
was möchtest du zu Hause anhören, oder was?
Genau, das wirst du dir im Nachgang zu Hause oder unterwegs, wo auch immer du bist, anhören, einmal am Tag. Das ist dafür da, um das, was du in diesem Trance-Zustand erlebt hast und herausgefunden hast, was dir hilft, um das einzuprägen, um das zu festigen. Denn das ist so ein bisschen wie die Werbung fürs Gehirn, würde ich sagen. Ne? Du spulst immer wieder diese Information auf, wie so eine Werbeanzeige. Nur, dass du diesmal nicht lernst, wo Pommes im Angebot sind, sondern lernst, was du brauchst, worauf du reagieren möchtest und was dir hilft.
Okay.
Und wenn du eine Sache 21 Tage wiederholst, dann formt sich dadurch ja eine Gewohnheit.
Ja.
Und genau deswegen möchte ich, dass du dir dieses Audio dann 21 Tage lang anhörst. Und genau, diese Aufnahme machen wir noch in dieser Hypnotherapiesitzung oder
ja,
im Coaching. Und danach gehst du nach Hause, beziehungsweise wenn wir es online gemacht haben, machst du den Laptop zu und verarbeitest es erstmal. Da kommen natürlich im Nachgang Fragen auf. Ne? Du wirst dich fragen, hey, hat das jetzt funktioniert? Wie geht es jetzt weiter? Was kann ich jetzt tun? Was sollte ich beachten, wenn ich jetzt fliegen gehe? Und da viele erstmal dieselben Grundfragen stellen, bekommst du auch dafür einen Zugang für weitere Videos. Damit du erst weißt, ah, okay, das ist normal, das ist nicht normal, hier sollte ich vielleicht Elena nochmal anrufen.
Ja.
Und dann gibt es 3 Wochen Nachsorge. Heißt, damit du in der Zeit der Veränderung nicht alleine bist damit, bin ich da. Das heißt, einmal die Woche möchte ich dich sehen, egal ob jetzt in Persona oder online, und von dir hören, was sich bei dir tut. Wie sieht dein Leben aus? Wie sind deine Gedanken? Was brauchst du noch? Braucht es nochmal eine Hypnose? Ist da irgendwas noch unklar? Oder brauchst du ein Gespräch? Möchtest du Sachen klären für dich? Und auch in diesen 3 Wochen werden wir dann sehen, was sich verändert, was sich nicht verändert. Und es gibt ja so 3 Grundtypen, würde ich jetzt mal sagen, von Veränderung. Eine Gruppe Menschen kommt aus diesem Trance-Zustand und alles ist anders.
Okay.
Sie sind super aufgeräumt, alles funktioniert, sie haben andere Emotionen, andere Gefühle zu dem jeweiligen Thema. Und alles läuft. Es ist einfach schön. Es hat einfach beim ersten Mal super funktioniert und sie merken es sofort. das sind natürlich Traumklientinnen. Aber nicht alle sind so.
Ja.
Gruppe 2 ist eher der Standard, würde ich jetzt mal sagen. Es hat sich schon was getan, aber es ist noch nicht so richtig gefestigt. Man merkt schon so, oh, ich habe andere Gedankenmuster. Ich verhalte mich schon stückweise ein bisschen anders. Aber es ist jetzt nicht so ein extremer Umschwung. Aber Stück für Stück, Woche für Woche wird mir bewusst, ich habe andere Verhaltensmuster an den Tag gelegt und Dinge fallen mir leichter. Es fällt mir leichter, früh aufzustehen oder in so einer Grenzsetzung gegen zum Beispiel mal Nein zu sagen oder in Gesprächen mich nicht klein zu machen oder beim Fliegen halt zu sagen, hey, wenn ich daran denke, ich merke, ich habe gar keine Angst, ich bin eigentlich eher aufgeregt und freue mich und bin schon ganz, ganz gespannt, wie das wird, in diesen Flieger zu steigen. Und jetzt kann ich mir irgendwie auch Videos anschauen zum Thema Fliegen und das ist überhaupt nicht mehr so scary, also das passt. Und da merkt man, dass einfach Stück für Stück Veränderung stattfindet. Das sind so die meisten. Und dann gibt es auch noch Gruppe 3. Ach, da gehöre ich leider dazu. Das sind die Menschen, die rauskommen aus der Sitzung und denken so, das hat überhaupt nicht geklappt. Zeitverschwendung, das war ja Mist.
Das wäre ich, glaube ich, auch.
Dann kommt erstmal, sehen wir uns in einer Woche wieder. Und dann kommt so, ist nichts passiert, gar nichts passiert. Woche 2. Ja, ich reagiere ein bisschen anders, aber an sich ist nicht viel passiert, das wäre auch so passiert. Nach Woche 3 wird dann nochmal durchgeguckt, so und auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß das Problem. Ja. Dann merkt man so, das war vorher so bei einer 10, jetzt ist so eine 4. Hat sich wohl doch was verändert. Na gut, okay, und wie ist das denn das Thema? Ja, ist irgendwie auch nicht mehr so doll. Hat vielleicht doch geklappt. Also wo einfach Veränderungen langsam stattfinden, ne? Nicht so spürbar, nicht so merklich, nicht so offensichtlich, aber schleichend finden sie statt. Und dann braucht es halt manchmal die Zeit, um zu sehen, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas verändert. Deswegen ist auch sehr relevant, also neben den 21 Tagen des Audiohören, auch da begleitet zu werden, abgeholt zu werden und zu sehen, hier hat sich doch was getan. Hier bin ich doch entspannter, ruhiger, freudvoller, was auch immer.
Okay.
Also es gibt ja einfach diese drei Grundtypen der Veränderung und da ist es halt super schön, wenn man damit nicht alleine ist, sondern begleitet. Denn wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer Osteopathiesitzung vergleichen würde, da gehe ich rein, da habe ich ein Problem, da gibt es auch ein Vorgespräch, da wird analysiert, hey, wo tut's weh? Dann geht man in diese Sitzung rein, man wird behandelt und danach geht es einem erstmal besser, man geht wieder raus. Aber ob dann eine Erstverschlimmerung auftritt und man damit alleine ist oder ob sich das Thema komplett gelöst hat und man ist da alleine mit oder es hat sich gar nichts getan und man ist damit alleine, das ist halt schwierig. Ne? Ja. Da muss man halt einfach dann alleine mit umgehen und hat da niemanden, der einen da in die Hand nimmt. Und das wird in dieser Herangehensweise, die ich gelernt habe, nicht so gehandhabt, sondern da geht es darum, was brauchst du noch, wie können wir festigen, was du als Veränderung erfahren hast. Damit es halt nachhaltig bleibt.
Okay. Was muss man denn investieren? Andersrum, was verdient man als Hypnotherapeut im Durchschnitt? Kannst du das sagen?
Nee, das kann ich nicht sagen. Denn das variiert einfach so stark. Also das kommt, denke ich, darauf an, bist du Hypnotherapeutin und Psychotherapeutin und arbeitest über die Kasse gefördert. Und kannst da verschiedene Abrechnungen machen, dann wirst du ein anderes Gehalt haben als jetzt ein Hypno-Coach, der gerade angefangen hat und sich sagt so, okay, ich möchte, dass es erschwinglich bleibt und geht da eher so ein bisschen ins Minus. Oder arbeitest du einfach mit Themen, die viel Geld wert sind und hast deswegen Preise, die dementsprechend hoch angesetzt sind. Also ich habe zum Beispiel Kolleginnen, die mit Unfruchtbarkeit arbeiten, die haben sich auf dieses Thema spezialisiert. Und sagen, okay, künstliche Befruchtung ist ziemlich, ziemlich teuer. Da werden mehrere tausend Euro investiert.
Ja.
Bei ihr können aber die Leute innerhalb weniger Sitzungen schwanger werden. Nicht mit Garantie, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann sagen sie halt so, okay, pro Sitzung nimmt sie halt schon so 1.500 Euro. Und ich denke so, ist ordentlich. Auf der anderen Seite, wenn du für nur 1.500 Euro dein Kind hast, was die Investition wirklich wert, wenn es eigentlich hieß, du könntest nicht schwanger werden. So, also es steht auch immer so ein bisschen im Verhältnis, welche Nische, welches Thema, wie viel Vorbildung, ne? Also wenn es, wie gesagt, eine Frauenärztin ist mit dieser Spezialisierung, dann ist es das Geld auch wert.
Okay.
Bei mir, das ist ja immer ein Monatspaket, ne? Das bedeutet, eine Person wird einen Monat lang betreut, begleitet.
Ja.
Und bekommt er die Aufmerksamkeit, die ganzen Informationen und die Sitzung selbst und die Vor- und Nachbereitung. Bei mir ist es noch ein Schnäppchen. Bei mir kostet es 500 Euro für das Gesamtpaket.
Ja.
Mal gucken, wie lange ich die Preise so halten kann. Irgendwann werden sie hochgehen, aber solange ich kann, möchte ich die auch gering halten.
Ja.
Ich denke, es soll erschwinglich bleiben für Menschen. Ich möchte, dass Menschen ihre Themen angehen können, aber ich kann halt auch nicht gratis arbeiten. Es ist Arbeitszeit.
Auf gar keinen Fall.
Ich arbeite selbstständig und muss halt auch davon leben. Genau. Aber ich versuche, solange ich kann, im günstigen Sektor zu bleiben, denn wenn ich Themen habe, möchte ich auch, dass mir jemand hilft. Und das ist halt leider nicht von der Kasse übernommen. Also ich habe schon bei der zentralen Prüfstelle angerufen zum Beispiel und gesagt, Leute, hey, wie sieht's denn aus? Hypnose ist so dienlich. Man kann damit so viel angehen. Könnt ihr da was machen? Ich würde gerne Gruppenkurse anbieten und ich möchte, dass Menschen dafür finanzielle Unterstützung bekommen. Und leider hieß es, nein, Hypnose ist da nicht mit drin. Können sie mir nicht anbieten. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht über Kassen abrechnen lassen und da irgendwelche Präventionskurse anbieten, leider.
Das heißt, das ist eigentlich privat immer, ne? Das wird ganz normal privat bezahlt.
Das ist immer eine private Investition, leider.
Wie viele Menschen, Klienten, sagt man Klienten in deinem Fall? Oder?
Ich sag Klienten, ja. Da ich jetzt nicht behandle oder heile, also ich habe keine Heilerlaubnis hier in Deutschland. Ich bin zwar ausgebildete Therapeutin in, wie gesagt, Großbritannien.
Ja.
Da habe ich andere Richtlinien, da darf ich mehr als hier in Deutschland.
Okay.
Deswegen arbeite ich hier mit Menschen ohne Diagnosen.
Mhm. Ja, gut, das hast du ja gut erklärt gehabt auch vorhin, warum das hier so gemacht wird. Wie viele Klientenkapazität hast du denn? Wie viele kannst du denn in so einem Monatspaket geben auf einmal?
Ich denke, 10, 11 Leute kriege ich gut gehalten
pro Monat.
Mehr möchte ich gerade für die Qualität einfach nicht annehmen, weil ich muss mich auch immer so ein bisschen wieder aufladen, bei mir ankommen, je nachdem, welche Themen mit Menschen besprochen werden.
Mm-hmm.
Und will da nicht an Qualität abbauen, würde ich jetzt mal sagen, sondern ich möchte den Fokus haben, ich möchte den Rahmen haben, dass ich den Raum gut halten kann. Vielleicht wird das später mal anders, das kann sein, aber aktuell merke ich, mehr als 10, 11 möchte ich da nicht haben.
Ja gut, das ist ja auch irgendwann dann zu viel. Dann kannst du auch nicht mehr die Qualität bieten, ne, die du bieten möchtest. Wie bist
ich muss halt wirklich präsent sein. Ich muss wirklich da sein. Ich muss der Person wirklich zuhören. Ich möchte, wenn wir das Ganze in Persona machen oder auch online, ich muss schon sehen, wie reagiert das Gesicht, wenn die Person eigentlich vermeintlich erstmal schlafend aussieht und tief und entspannt auf der Couch liegt.
Ja.
Dann kann so eine kleine Veränderung im Gesicht mir ganz viel über die Person sagen.
Hast du denn so eine eigene, ein eigenes Büro dann? Oder wie machst du das mit den Leuten? Oder eine Praxis? Nee,
aktuell, ich glaube, man würde Praxis sagen. Aktuell miete ich Praxisräume an, im Bedarfsfall.
Ah, ne,
also, weil nicht jede Person möchte das in Persona machen.
Ja.
Und viele mögen auch das Online-Format und sagen so, oh, klasse, ich wohne zum Beispiel auf dem Land, ich muss jetzt nicht erst reinfahren und Auto fahren und irgendwie Zeit investieren für An- und Abreise, sondern ich klappe meinen Laptop auf, ach, und dann bist du da und dann können wir das machen, ich klappe den wieder zu und ich kann tun, was ich will. Das mögen viele Menschen.
Ich hätte gedacht, dass das nicht geht per Online-Hypnose.
Oh ja doch, das geht wunderbar. Meine ersten Hypnosesitzungen habe ich auch online erfahren, weil das ja auch in dieser, wie gesagt, Corona-Zeit war und da ging es einfach nicht anders. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, denn was in Trance oder in Hypnose ja passiert, ist, man folgt der Stimme der anderen Person. Das heißt, letzten Endes, du hast ganz am Anfang, während der Suggestibilitätstests vielleicht noch oder im Gespräch, die Augen offen. Und da siehst du mich, nimmst mich wahr.
Ja.
Sobald du aber in Trance bist, sind deine Augen geschlossen und du machst es dir einfach so richtig gemütlich. Du machst dir so richtig entspannt, zu Hause bequem, du lehnst dich an, du brauchst eigentlich dein Sichtfeld nicht mehr, weil du ja lediglich meiner Stimme folgst. Und erst nach dieser Hypnosesitzung gehen deine Augen wieder auf, du nimmst den Raum wieder wahr. Und das heißt, du bist einfach in einem absoluten Entspannungszustand und um dich herum ist halt einfach nur eine dich leitende Stimme.
Ja gut, okay, ja.
Das macht
schon Sinn.
Das macht Sinn, ja,
wenn man definitiv,
ja. Das ist aber auch, glaube ich, Wie ist das bei dir mit, wenn du so Geschichten hörst, nimmt man die schon so mit oder versuchst du das wirklich dann so aus deinem Kopf zu kriegen, wenn Leute dir jetzt irgendwas erzählen, was jetzt vielleicht nicht so schön ist?
Da ich tatsächlich früher in einem anderen Bereich gearbeitet habe, wo ich eine Schweigepflicht hatte und auch so viele schlimme Geschichten in meinem Leben gehört habe, bin ich es einfach auch schon gewöhnt. Klingt komisch, aber wenn man das einige Jahre lang macht, dann hat man richtig viel gehört. Und dann höre ich eigentlich eher nur noch diese, das ist dir passiert, in Ordnung. Was braucht es jetzt? Also welches Bedürfnis wurde da nicht gestillt? Wo wurden deine Grenzen übergangen? Was kann ich dir geben an Sicherheit? Also ich nutze die Geschichten eigentlich eher inzwischen schon fast analytisch und höre da rein, okay, wenn das passiert ist, könntest du XYZ gebrauchen. Und ja, okay. Natürlich gibt es Situationen, wenn irgendwas die eigene Lebensgeschichte so ein bisschen triggert, ne? Wo man merkt, das war auch mein Schmerzpunkt im Leben. Dann hilft nur durchatmen, sich kurz wieder klar werden, hey, das ist hier ein professioneller Rahmen, komm zurück. Ob du dir da nur einmal einen Oberschenkel kneifst oder wie meine Lehrerin das früher gemacht hätte, als sie angefangen hat, hat sie sich eine Kerze auf den Schreibtisch gestellt und hat immer, wenn sie zu viel wurde, kurz in die Flamme gefasst, um sich wieder im Körper zu verankern, klar zu sein und zu funktionieren. Und das habe ich noch nicht probiert, aber ich fand dieses Bild immer sehr schön. Man darf sich einfach wieder zurückholen, aus der Emotion raus und sagen, hey, es geht hier gerade nicht um mich. Wenn es da etwas gibt, was in mir nicht verarbeitet ist, kann ich oder sollte ich mich dringend darum kümmern. Ne? Sollte ich entweder mit einem Therapeuten drüber reden oder mit einer anderen Hypnosekollegin oder auch einfach mit einer Freundin oder meiner Mutter. Ne? Das ist meine Aufgabe in meiner Freizeit, in meinem Privatleben. Aber in dem Moment, wo ich für diese Person da bin, geht es nicht um mich. Und wenn mal was triggert, hole ich mich da jedes Mal wieder raus und sage, nee, stopp, nicht du, sie oder er. Das geht ganz gut. Also darin habe ich Erfahrung.
Ja, okay, das klingt plausibel. Ne?
Ja, muss man ja auch.
Ja, das klar, ja, deswegen ja die Frage, weil...
Professionalität, ne? Finde ich. Muss man halt... Weil das muss... Es kann nicht jeder, aber sollte jeder versuchen zu lernen.
Ja.
Ne? Auch nicht nur jetzt... Auch Psychotherapeuten oder Allgemeintherapeuten, Sozialarbeiter, die... wenn du das... Du lässt es an dich ran, so ein bisschen. Du musst aber lernen, das von dir wegzuhalten, weil irgendwann hältst du nämlich nicht mehr aus. Und dann kannst du deinen Job leider nicht mehr ausführen.
Das ist ja wie im Rettungsdienst. Das ist ja da
genau das Gleiche. Das ist ja ganz schlimm, wenn man dann Leute hört, ja, die machen sich dann über die Einsätze lustig manchmal.
Ja, aber das ist so. Nicht
lustig. Die machen das, um Psychohygiene zu betreiben.
Ja, das ist ja das, was viele nicht verstehen, dass... Man macht sich nicht lustig.
Ja, gut,
woher
auch, wenn du nicht im Rettungsdienst arbeitest, kannst du das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen.
Ja, und wenn du so eine Situation noch nicht erlebt hattest, aber das ist halt so. So, ich hatte, ich weiß nicht, habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, aber nach meiner allerersten Reha, die ich machen musste, danach hatte ich einfach Hunger.
Also Wiederbelebung.
Wiederbelebung, ja, genau.
Wenn du eine Reha gemacht hast, da in Bad Zwischenahn oder so.
Nee. Schon wiederbelebt, genau. Hat nicht funktioniert, das ist halt richtig scheiße. Das ist auch beim ersten Mal richtig kacke. Aber meine Reaktion darauf war, jetzt nicht zusammenzubrechen und zu heulen, sondern ich hatte einfach Kohldampf. So. Ja. Ich wollte einfach nach scheiß Meckes fahren und einfach was essen und nicht mehr drüber nachdenken. Hat auch geklappt. Ich meine, du kriegst das nicht aus dem Kopf. Das wird immer in deinem Kopf bleiben, aber du lernst halt damit umzugehen und du weißt halt, okay, es ist passiert. So, du weißt, dein Team hat alles richtig gemacht in dem Sinne. Wir haben alles versucht.
Kein Fehler.
Genau. Und von daher, wir haben alles versucht, auch extra lange und tralala und du gibst halt alles, aber am Ende, ja, wenn das ist halt so, das ist der Zahn der Zeit und irgendwann, ne, das ist das Leben.
Irgendwann ist Ende.
Ja, da kannst du dich, da kannst du noch so traurig sein, bringt am Ende auch nichts, so.
Du verlängert nur dein eigenes Leiden an dem Punkt. Genau.
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte irgendwas gefragt haben.
Jetzt habe ich dich rausgebracht. Schön.
Hast du mich rausgebracht. Sehr, sehr schön.
Sag noch mal dein Unterbewusstsein, was es war. Es gibt dir bestimmt gleich eine Antwort, wenn wir über irgendwas schnattern.
Nee. Ja. nee, das war bezogen auf... Ach so. Gibt es denn in dem Bereich Hypnotherapeut oder Hypnocoach, gibt es da noch Fortbildungen, die man machen kann, wenn man fertig ist?
Ja, da gibt's ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ich bin zum Beispiel in einem internationalen Netzwerk für Rapid Transformational Therapists. Und da sind wir, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen, die in verschiedensten Bereichen Weiterbildungen halten. Da gibt es einmal pro Monat mindestens eine Masterclass zu irgendeinem bestimmten Thema. Entweder wie man die Technik intensivieren kann oder wie man jetzt besonders hilfreich Menschen mit Schlafstörungen helfen kann oder auch zum Thema Marketing natürlich oder Kooperation, Arbeit mit Gruppen, themenspezifisch einfach auch zu verschiedenen Erkrankungen natürlich. Also wenn jetzt, wir haben ja wirklich Ärzte, die mit Rapid Transformational Therapy arbeiten oder Psychotherapeutinnen, die damit arbeiten oder Quereinsteiger, die damit arbeiten. Und da bedarf es natürlich immer Wissensaustausch. Ne? Letztens hat eine Kollegin eine Masterclass über posttraumatische Belastungsstörung gehalten und da einfach erklärt, was im Menschen passiert, wie Rapid Transformational Therapy da helfen kann, was die Grenzen sind, was besonders effektiv sein kann oder Menschen mit Zwangsstörungen. Also da hast du einfach zu allen möglichen Themen immer Weiterbildungen. Oder wenn es eine neue Hypnose-Einleitung gibt, die besonders effektiv ist oder einfach eine weitere ist, um Menschen mehr Vielfalt bieten zu können. Ne? Nicht jeder reagiert auf das gleiche Bild. Nicht jeder möchte die gleiche Visualisation haben.
Ja.
Und da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen. Und da gibt es, ja, wahrscheinlich wird es da immer noch mehr Input und noch weitere Weiterbildungsmöglichkeiten geben, weil du hast eine Verpflichtung zum ständigen Lernen. Du schließt es nicht einfach ab und dann bist du fertig, sondern du hast es abgeschlossen, du hast die Basics, du weißt grob, wie es funktioniert und du hast es schon geübt, natürlich in der Zeit untereinander und an Freiwilligen und am Umfeld, was du kannst, was du nicht kannst, wo du deine Herausforderungen hast und so weiter.
Ja.
Ohne dem kannst du auch gar nicht deinen Abschluss machen. Und dann geht es aber darum, wie kann ich noch besser werden? Und da habe ich, wie gesagt, einmal diese Vereinigung von den Rapid Transformational Therapists und dann bin ich noch Mitglied bei der International Association of Counselors and Therapists. Das ist eine Vereinigung für Berater und Therapeutinnen, die sich auch austauschen, wo es auch immer eine Monatszeitschrift gibt, wo du Informationen bekommst, welche Vorträge wann stattfinden, welche Weiterbildung es gibt oder auch Klientengeschichten, die anonym sind, aber wo es einfach um den Inhalt geht. Es kam mal eine Klientin XY zu mir und sie hatte folgendes Thema und was ich gemacht habe war und was ihr daraus lernen könnt ist.
Ja, okay.
Also da gibt es ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten und ich bin auch dankbar, dass es so ist, weil das hilft einem auch, dran zu bleiben, ne, die Expertise immer noch mehr zu vertiefen.
Ich stelle mir gerade die Frage, mögen sich Hypnotherapeuten und Psychotherapeuten oder können die sich nicht leiden? Das hat so ein Gegenspiel.
Ich denke sowohl als auch.
Ja.
Das ist ähnlich wie bei den Ärzten und Zahnärzten. Es wird welche geben, die arbeiten Hand in Hand und es gibt welche, die können sich einfach nicht leiden.
Ja.
Ich habe mich letztens mit einem Psychotherapeuten unterhalten und der meinte, in seinem Studium wurde Hypnotherapie oder Hypnose immer abgetan. Und das war sowas ganz Komisches, was man nicht macht, was nicht wirklich was bringt. Ja? Der aber jetzt, Jahre später, eine Erfahrung gemacht hat und feststellt, oh, das ist ja ein gigantisches Feld, da ist so viel möglich, das ist super spannend.
Okay.
Und ich bin tatsächlich pro alles. Also ich möchte gerne, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass eine Person die Hypnotherapie als das sieht, was sie ist. Sie ist ein weiteres Werkzeug in diesem ganzheitlichen Feld von allen Möglichkeiten. Denn ich würde mir niemals rausnehmen zu sagen, Hypnotherapie ist the one and only. Ja? Das ist das Einzige, was hilft. Denn ist es nicht. Es ist eine weitere Möglichkeit. Es ist ein beachtliches Werkzeug. Ja? Dahingehend, dass ich kenne nichts, womit man sonst mit Sprache zum Beispiel operieren kann. Denn Menschen können ja so schmerzfrei werden, dass unter Trance, also in Hypnose, Menschen operiert werden können von einem Arzt, einer Ärztin. Beim Zahnarzt gibt es auch. Menschen, die keine Spritzen vertragen, können in Trance versetzt werden und dann Wurzelbehandlung zum Beispiel bekommen. Deswegen ist für mich Hypnose ein sehr eindrucksvolles Werkzeug. Aber ich würde niemals sagen, das ist alles, was funktioniert. Denn auch Körpertherapie hilft und arbeitet mit dem Unterbewusstsein. Familienaufstellungen, wie auch immer die genau funktionieren, funktionieren für einige Menschen, um Themen loszulassen. Für andere hilft ausschließlich oder erstmals Psychotherapie. Für wieder andere Menschen hilft, keine Ahnung, der Physiotherapeut. Ja. Wieder anderen hilft eine Ernährungsumstellung. Also alles sind Hilfsmittel und Werkzeuge, um Menschen zu helfen, um eine Freiheit von Herausforderungen XY zu bekommen. Und ich denke, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem arbeite und ich merke, die Person wurde, glaube ich, einfach noch nicht diagnostiziert, die hat schon psychische Herausforderungen und ich komme da an meine Grenzen, dann werde ich sofort die kooperierende Psychotherapeutinnen anrufen und sagen, hey Leute, wie sieht's aus, habt ihr noch Platz? Und natürlich den Menschen anbieten, hey, da oder da könntest du hingehen, denk mal drüber nach, schau mal, ob dir eine Psychotherapie helfen würde. Also das ist super wichtig, dass es ein Netzwerk gibt von kooperierenden Ärzten, Therapeutinnen aller Art, Psychotherapeuten und so weiter, die da sein können, um einen Menschen weiter zu begleiten.
Ja, okay. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist, es sollte allgemein im Gesundheitssystem mehr zusammengearbeitet werden.
In allen Bereichen, naja.
Ja, genau. Und nicht gegeneinander. Und der ist doof und machen sie besser das. Und das übernimmt die Kasse aber nicht. Aber ist ja einfach, das Gesundheitssystem ist, das, ich finde, das sieht immer so ganz toll aus nach außen, aber so mega toll ist es auch nicht. Das Einzige ist, du kriegst auf jeden Fall eine Behandlung, ob du Geld hast oder nicht, aber das war halt auch schon. War nur die Christi Frage. Ja,
ob die was bringt, ne?
Ja, was, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach bei so einem Beinbruch, der bringt auf jeden Fall was, wenn das operiert wird. Ja. Würde ich einfach mal sagen, ist schon so, ich bin jetzt kein Mediziner, ich bin nur Pflegefachkraft, aber ich sage, wenn so ein Bein kaputt ist, ist Operation schon ganz hilfreich.
Ja, kann man so sagen.
Aber was ich halt schwierig finde, ist gerade mit psychischen Erkrankungen, bis man da mal, wenn man nicht gerade Privatpatient ist, einen Platz bei einem Therapeuten vielleicht kriegt, das ist ja Horror. Das ist ja gar nicht machbar. Die sind ja alle ausgebucht bis 2048 und da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Also da muss das Gesundheitssystem auf jeden Fall sich ändern, weil es kommen immer mehr psychische Erkrankungen, immer mehr Überforderungen. Ne, das spielt, das nimmt das aktuelle, ja, wie soll ich das sagen, Arbeitsleben, glaube ich, mit. Ich glaube, mein Vater war nicht so gestresst wie ich auf der Arbeit. Damals in den 70ern. Als Beispiel.
Es ist möglich. Es waren aber auch generell von der Zeit her andere Anforderungen da.
Ja, genau. Es war ja allgemein. Du warst nicht immer dauerhaft erreichbar. Du hast nicht irgendwelche E-Mails zu Hause gecheckt, weil es gab keinen PC zu Hause. Mhm. Als Beispiel nur.
Ja, das Nervensystem war nicht so überlastet und überreizt, wie es jetzt ist.
Ja. Und deswegen glaube ich, dass das da irgendwie das Gesundheitssystem sich minimal ändern muss. Nee, eigentlich sogar maximal ändern muss.
Ja, das muss sich halt der Zeit anpassen, weil ja, die Zeit ist halt so, keine Ahnung, du hast halt, das hat halt viele Faktoren. Ne? Du hast halt immer mehr Herausforderungen, Aufgaben und Verantwortung in den Betrieben. Die Leute machen, früher wurde das aufgeteilt auf, keine Ahnung, 3-4 Leute, weil man sich das erlauben konnte. Heute muss einer die Aufgabe für 4 machen.
Ja.
Funktioniert ja auch irgendwo. Aber du brauchst halt dann auch irgendwo den Ausgleich. Und du musst halt irgendwo, deswegen dieses Work-Life-Balance ist halt wichtig. Aber wie willst du das machen, wenn du den Job für 4 Leute machen musst?
Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen, der sagt immer für ihn, ist Work-Life-Balance der größte Mist. Ich sag, warum? Sagt er, weil das ganze Leben Work and Life ist. Du musst einfach nicht nur 8 Stunden am Tag eine Work-Life-Balance haben, du musst das ganze Leben so ausrichten. Der sagt zum Beispiel, ist mir doch egal, ob einer 8 Stunden arbeitet, der kann auch nur 4 Stunden arbeiten, wenn das für ihn gut ist und die Arbeit nicht darunter leidet. Ne? Dann mach doch nur 4 Stunden, dann machst du Samstag nochmal 2 Stunden, wenn du Bock hast. Oder du machst 5 Stunden, gehst nach Hause und machst abends nochmal 2 Stunden. Also dass du nicht in diesen 8 Stunden gefangen bist, weil das ist ja auch nur Druck, den du hast. Ich muss das jetzt in 8 Stunden schaffen, damit ich pünktlich Feierabend habe. Weißt du?
Ja, aber das ist halt auch nicht auf alle Sparten übertragbar, ne?
Nee, das ist das Problem. Das kannst du natürlich einen Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin nicht sagen.
Ja, das kannst du auch nicht in einem IT-Support machen, der von 8 bis 16:45 rund um die Uhr erreichbar sein muss und danach noch eine Bereitschaft ist.
Nee, das ist richtig. Aber du musst es halt bei den Leuten, wo du es machen könntest.
Ja, da musst du ansetzen.
Sollte dazu gemacht werden.
Ja, sicher. Also, wenn du jetzt irgendwie vertrieblich oder so bist, klar, da musst du dich auch irgendwo an die Öffnungszeiten der Leute, die ihr Besuchs halten, aber die Angebote schreiben. Ja, das kannst du dir aufteilen. Du kannst morgens 4 Stunden irgendwo hinfahren und verkaufen. Du fährst erstmal nach Hause, dann chillst du ein bisschen und abends setzt dich nochmal hin und schreibst ein paar Angebote. Genau.
Wenn das für dich was ist, dann musst du halt immer gucken, ob das für einen was ist. Ja, es gibt ja auch Leute, die wollen 8 Stunden durchknüppeln. Ich bin auch eher so. Ich sage, nee, mach mal langsam. Aber dann mache ich halt abends nochmal was oder sonntags was oder wie auch immer. Wichtig ist ja, dass die Abteilung, die man hat, läuft.
Ja.
Ne? Egal wie. Und natürlich schön, wenn es entspannt läuft.
Ja.
Aber wir sind vom Thema abgekommen.
Ein bisschen. Aber das ist ja normal.
So weit wechseln wir aber auch nicht. So weit wechseln wir nicht, weil was immer dabei ist, sind ja auch deine Emotionen. Was immer dabei ist, ist deine eigene körperliche Wahrnehmung und deine eigene Grenze. Das heißt, auch da geht es wieder in die Wahrnehmung und wie gut bist du für dich da, wie sehr merkst du, was du brauchst, was du nicht brauchst. Und wenn du klar mitbekommst, ja, was du brauchst und deine Grenzen setzen kannst oder erstmal erfühlen kannst, was dir jetzt gut tun würde, dann bist du ja schon so weit, dass du relativ gesund bist. Ja? Und alle, die aber nicht wahrnehmen können, was sie zum Beispiel brauchen, weil der Druck von außen viel größer ist und sie immer unter Druck merken, so, oh, ich kriege überhaupt nicht mit, was ich brauche, weil ich muss ja die Abgabe noch machen und ich muss das noch schaffen und ich muss hier noch sein und dann habe ich noch da einen Doppeldienst und dann muss ich hier noch eine Nachtschicht machen und dazwischen muss ich nochmal ganz schnell irgendwie Freunde sehen, weil ich ja sonst keine Work-Life-Balance habe und dann habe ich ja bloß 3 Stunden Schlaf und dann bin ich völlig übermüdet. Dann ist sowas auch ein Thema, was man mit Hypnose zum Beispiel angehen kann. Ja, ja. Wo man sagen kann, oh shit, da dürfte ich jetzt mal lernen, Grenzen zu setzen oder meine Körperwahrnehmung zu steigern oder an meinem Schlafthema zu arbeiten oder.
Ja.
Also ja, gut, so weit weg war ich gar nicht.
Ich glaube sogar, dass Hypnotherapie ja dann quasi ähnlich wie Psychotherapie auch allumfassend ist. Da kannst du ja alles mit einbeziehen. Ne?
Ja, definitiv.
Jedes Verhalten, jede Emotion. Okay, haben wir irgendwas vergessen zu fragen? Weil ich hab mich jetzt null mit dem Beruf vorher beschäftigt, weil ich das ja mit dir oder weil wir das mit dir besprechen wollten. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die vielleicht, wenn jetzt einer sagt, Mensch, Hypnotherapie, hätte ich eigentlich auch ganz Bock drauf, das als Hypnotherapeut zu machen. Möchtest du diesen Personen nochmal irgendwie was sagen? Haben wir was vergessen zu erfragen? Oder so?
Ja, wahrscheinlich wirst du erstmal, was relevant ist dafür, ist, du brauchst die finanzielle Ressource, denn das übernimmt, soweit ich weiß, keiner. Ach, also als ich.
Das ist auch eine gute Frage.
Ja, gut, stimmt, ja. Ich habe aber auch noch eine, aber erzähl erst mal.
Als ich mich dafür entschieden habe, dass ich diesen Weg gehen möchte, aufgrund eigener Umstände, die dazu geführt haben, dass ich auch meinen Job nicht mehr ausüben konnte, war es so, okay, was kann ich denn jetzt machen? Hab das gefunden, dachte, uff. Das ist eine ganze Stange Geld. Und habe mir das tatsächlich auch leihen müssen, weil ich das zu der Zeit nicht hatte. Und die Gesamtausbildung mit live, also mit dem Seminar im Anschluss, waren wir schon so bei 14.000 Euro.
14.000 Euro?
Eine Stange Geld.
Ja, schon.
Es gibt natürlich andere Ausbildungen, die jetzt nicht so tiefgreifend sind oder wo es einfach um nur Coaching geht, ne? Wo es ausschließlich um Coaching geht. Da hast du ja diese ganze Fortbildung nicht zu den spezifischen Erkrankungen zum Beispiel. Ne? Das hätte ja auch für viele Themen gereicht. Stressreduktion oder Rauchentwöhnung, da brauchst du das ja nicht alles. Ne? Mhm. Und da tun es auch kleinere Coaching- oder Hypno-Coaching-Ausbildungen, die in verschiedensten Preissegmenten verfügbar sind von, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, was auch immer. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu erlernen. Und verschiedene Preisklassen. Ich muss einfach schauen, wer ist ein seriöser Anbieter? Wo fühlt man sich auch wohl? Was deckt so die Themenbereiche, mit denen man eh arbeiten möchte? Also da gibt es nicht dieses klare, ach, du bist jetzt Tischler, dann musst du so und so viel Geld bei dem und dem Träger in die Hand nehmen, fertig. Oder gibt es die Förderung, weil gerade Tischler gebraucht werden oder ähnliches?
Ja, okay.
Also da braucht es einfach ein bisschen Investition leider.
Aber kann man sich dann mit einem Coaching, könnte man die auch selbstständig machen, einfach nur als Coach dann?
Ja.
Okay.
Als Coach funktioniert, klar. Wenn man sich in dieses Meer von Coaches reinwerfen und einer von denen sein möchte, dann ja.
Ja, okay.
Ist natürlich dann herausfordernd, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und zwischen all den Coaches auch einer der seriösen zu werden oder zu sein. Ja. Gerade Coaching ist ja jetzt ein Trendbegriff. Das machen jetzt irgendwie alle. Und es ist ja auch, soweit ich weiß, bisher nicht geschützt.
Ich glaube, Coach das heißt, kann jeder nennen, ne?
Ja, und das ist dann schon ein bisschen gruselig, weil wenn jetzt irgendeine Person denkt so, ach ja, ich habe hier so ein bisschen Lebenserfahrung, ich mache jetzt hier mal Coaching und dann geht eine andere Person, die vielleicht sogar mehr Lebenserfahrung hat als diesem Coach und bekommt da gar keine Hilfe und hat ganz viel Geld ausgegeben, ist schon schwierig.
Ja.
Also ich glaube, das ist heutzutage ein großes Thema. Welcher Coach, warum, welche Vorbildung hat der, was hat er gelernt, wie stimmig seid ihr, wie kann die Person dir wirklich helfen? Das ist herausfordernd.
Das glaube ich wohl auch, ja.
Stimmt, Coach okay, ist wirklich so ein Ding geworden, ne? Also jeder,
Tausende von Coach.
Ja, jeder ist jetzt irgendwie Coach für irgendwas, ja.
Coach. Du wolltest auch noch was sagen, ne? Ich habe dich unterbrochen.
Ja, weil wir hatten jetzt nur, also du hast das jetzt in England gemacht, ne? Oder UK ja, quasi?
London.
Mhm. Okay. Gibt es das auch die Möglichkeit in Deutschland direkt zu machen? Oder ist das wirklich so ein internationales Ding? Oder hatten wir das? Und ich habe einfach gepennt.
Nee, du hast da gar nicht geschlafen. Diese Ausbildung, die ich gemacht habe, die gibt es nur da.
Okay.
Aber halt auch online inzwischen, wie gesagt. Also das ist machbar von überall, aber ist halt in Englisch. In Deutsch und in Deutschland gibt es diese Ausbildung bisher noch nicht. Aber da gibt es ja andere wunderbare. Also da mangelt es nicht. Es gibt ganz viele hypnotherapeutische und Hypno-Coaching-Ausbildungen, Hypnose-Ausbildungen in dem Bereich. Da muss man nicht Englisch für sprechen. Ich habe halt die gewählt, weil ich diese besonders eindrucksvoll fand. Ne? Weil ich das Gefühl hatte, beziehungsweise so viel mich darüber informiert habe, dass ich in den Bann gezogen war und mir gedacht habe, oh mein Gott, Menschen, die schwere Erkrankungen hatten, konnten ihre Symptome so weit lindern, dass sie jetzt ein erfülltes Leben führen können. Oder Menschen konnten Medikamente reduzieren, weil sie merkten so, ich habe hier noch mehr Ressourcen, ich kann hier mehr mit schaffen. Oder Menschen mit zum Beispiel Zwängen mussten irgendwie nicht 4-5 Jahre Therapie machen, sondern konnten halt in einem halben Jahr Begleitung auf einmal so weit ihre Zwänge reduzieren, dass sie alltagstauglicher fähig waren, frei von ihren Zwängen oder fast oder zwangarm zu leben. Und da dachte ich mir so, wow, das beeindruckt mich so stark. Oder ich selbst habe starke Schmerzen gehabt mit starken Bewegungseinschränkungen und dachte mir, okay, ich kann nie wieder einen normalen Job machen, ich kann mein Hobby als kletternde Person nicht mehr wahrnehmen, ich habe meine Freundeskreise verloren, das war ganz schlimm. Aber habe ja dann Hypnotherapie genommen, ja, habe diese Erfahrung gemacht und festgestellt, ach geil, ich bekomme wieder ein Leben. So, ich werde schmerzärmer und ich war vorher bei, ich habe unser ganzes Gesundheitssystem ausgeschöpft. Ich war überall unterwegs, ich habe so viele Überweisungen in meiner Hand gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe so viele Ärztinnen kennengelernt und Therapeuten aller Art. Es war eine grandiose Lebenserfahrungsreise. Ich habe ganz viel mitbekommen, was nicht funktioniert hat für mich. Und dadurch am Ende auch mitbekommen, die Mischung aus Hypnotherapie und Chiropraktik waren in meinem Falle lebensverändernd. So, und deswegen wollte ich auch diese Erfahrung weitergeben können. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht das Psychologiestudium und werde jetzt wahrscheinlich nicht mit allen möglichen Zwängen und Missbrauch und Co. arbeiten. Aber es gibt halt andere Bereiche, da kann ich meinen Teil zu beitragen. Und da kann ich einfach nur sagen, Leute, guckt, wenn ihr Hypnoseausbildung machen wollt, womit wollt ihr arbeiten? Was sind eure Stärken? Was bringt ihr mit? Und dann lasst euch beraten. Geht in die Zentren, geht zum Deutschen Hypnoseinstitut, was auch immer. Ruft die Leute an, geht in Kontakt, informiert euch und tragt euren Teil dazu bei, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel noch keinen Therapieplatz haben, schon vorher Unterstützung bekommen. Dass sie nicht irgendwie ein Dreivierteljahr alleine in der Welt stehen und denken, oh mein Gott, ich muss den Kopf in den Sand stecken. Sondern denken, hier gibt es noch eine Person, die kann mich für den Zeitraum, bis ich einen Therapieplatz habe zum Beispiel, unterstützen. Oder die kann, bevor ich eine Störung entwickle, dadurch, dass ich mein Leben gerade nicht balancieren kann, dass da einfach Hilfe entsteht.
Mhm. Finde ich ein richtig gutes Schlusswort, muss ich sagen.
Ja, voll. Ja, ja.
Das ist genial gewesen jetzt zum Ende hin.
Ich hätte es nicht besser sehr sagen gut können.
Perfekt. Dann, ich habe auch keine Fragen mehr soweit, die mir einfallen. Ich weiß nicht, wie das mit dir aussieht, Pascal.
Nee, ich Muss ich halt sagen lassen. Also ich fand das echt interessant. Ja, nee, ich finde das echt super, mega interessant, ja. Deswegen,
muss ich auch nochmal in Ruhe anhören.
Ja, safe.
Wenn man darauf reagiert, ist halt immer, bitte?
Wenn noch Fragen kommen, dann könnt ihr euch einfach melden. Ich bin ja erreichbar.
Ja.
Das machen wir sowieso. Also das ist ja sowieso, wenn wir
vielleicht noch einfach ein bisschen Werbung für dich machen im Podcast, für dein ja, sagt man, Unternehmen?
Ja, ich glaube, das heißt so. Sehr gerne. Also, wenn du als Hörer ein Problem hast, wo du denkst, oh, ich weiß nicht, kann man da jetzt mit Hypnotherapie was machen, mit Hypnocoaching was tun, dann melde dich gerne oder geh erstmal auf meine Website oder guck dir meinen Instagram-Account an. Mein Name ist Elena Diekhoff. Ich kann das auch nochmal buchstabieren oder ich weiß nicht, ob ihr das unten irgendwo einblendet.
Ja, wir packen das in die Show auf
jeden Fall rein. Okay, super einfach. Dann meldet euch einfach bei mir und ich finde mit euch heraus, ob ich euch helfen kann oder nicht helfen kann oder ob ich euren Angehörigen oder Freunden oder Arbeitskollegen helfen kann. Mit allen möglichen Themen, wie gesagt, Schlafstörungen, Rauchentwöhnung, Leistungssteigerung. Für Sportler zum Beispiel, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, aber auch das, da brauchst du keine Diagnose. Ne? Wenn du merkst, oh, ich bin eigentlich Tänzerin und ich merke, mir geht immer der Saft aus, da gibt es bestimmt einen Grund, da können wir was machen.
Sehr schön.
Ja.
Okay.
Sehr gut.
Dann würde ich jetzt das Abschlusswort an die Zuhörer richten. Wenn das in Ordnung ist für euch beide oder habt ihr noch was?
Ich würde mich super gerne bedanken, dass ich mich mit euch austauschen durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, fanden wir auch. Danke, dass du dich gemeldet hast.
Ja.
Gerade sowieso so ein schwieriges Thema. Es melden sich leider nicht mehr so viele Leute. Wir haben jetzt noch mit 3 Leuten Kontakt. Mit denen schreiben wir gerade. Aber man muss ja auch Termine finden. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Wir sind ja auch beide noch Vollzeit ganz normal arbeiten. Und dann Termine finden und Wochenende. Und dann ist man auf irgendwelchen Grillpartys eingeladen, wo man gar nicht hin will. Und
ist im Moment aber auch mit unseren Jobs. Also die haben halt im Moment echt viel Prio. Ich sage immer, wir sind schluderig, aber wir sind halt nicht schluderig. Es fehlt tatsächlich einfach so ein bisschen die Zeit. Weil die Zeit, die man dann so hat, die nutzt man dann gerade im Moment auch, also ich primär für mich, beziehungsweise uns. Ja.
Ja, die Sache ist, man hat einfach auch dann irgendwie schluderig, würde ich schon zum Teil sagen, weil du kommst dann von einer Woche irgendwie nach Hause, bist halt im Sack und denkst dir so, mal Lacker, ich mache heute gar nichts mehr.
Ja.
Ne? Es reicht auch dann für heute. Ja. Aber die Zeiten ändern sich auch. Sind mal so 3-4 Monate ist mal richtig drin und dann geben wir wieder Gas.
So sieht's aus.
Aber trotzdem, für euch als Zuhörer, wenn ihr Bock habt, euren Beruf mal vorzustellen, auch wenn ihr keinen Bock habt, macht es trotzdem, weil wir brauchen Leute. Meldet euch doch bitte bei uns unter pugiundwilken@web.de oder auf Instagram unter der Bildungsauftrag. Schreibt uns einfach, wir können es dann online machen. Wir haben jetzt auch heute online aufgenommen. Wir können aber auch vielleicht vorbeikommen, wenn das nicht zu weit weg ist. Oder wir treffen uns irgendwo. Wir finden da mit Sicherheit eine Lösung, dass wir zusammen eine geile Folge aufnehmen können und du deinen Beruf vorstellen kannst. In diesem Sinne verabschiede ich mich vor allem erstmal bei dir. Dankeschön, dass du mit uns heute aufgenommen hast, dass du den Beruf vorgestellt hast. War sehr angenehm. Und ich, Pascal, sage ich einfach nur so Tschüss. Denn das ist ja.
Ja, ich bin auch froh, dass ich dein Gesicht nicht mehr sehen muss. ich fand es auch mega interessant. War eine sehr schöne Folge. Die kommt auch schon, ne, zur Info nächste Woche, nächsten Sonntag. Also ist gar nicht so lange warten. Ja, und dann ist, wie der Christoph schon sagt, wir brauchen euch. Alle. Ist egal wer. Meldet euch. Wir können das online machen. Wir sind flexibel, sage ich jetzt mal nicht, aber am liebsten
auch.
Ja, doch, ja. Also, wenn ihr jetzt kommt und sagt, jo, ich kann dann, also ich könnte morgen um 14 Uhr, ja, dann ist das so. Dann machen wir das. Dann tüten wir das ein, weil, sonst gibt es wieder Sabbelfolgen. Und,
die wollt ihr nicht.
Ja, weiß ich ja nicht, da kam ja keine Resonanz, ne? Also, unsere Sabbelfolge haben wir ja gesagt, nö, schreibt uns, aber. Es schreibt ja keiner.
Naja.
Ja.
Jetzt darfst du noch Tschüss sagen, wenn du möchtest, Elena.
Oh, ich wollte nur nicht reinquatschen. Ich bin ganz, ganz begeistert. Vielen lieben Dank für den schönen Austausch. Ich werde einfach mal lauschen, wen ihr noch so alles vorstellt, was super spannend und interessant ist. Und ja, euch erstmal eine wunderbare Zeit. und gutes wieder reinfinden in die weiteren Folgen.
Danke, bis dahin und tschüss.
Tschüss.